Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Hallo Andreas.
Hallo Sven.
Alles klar?
Ja.
Es ist wieder Mittwochabend, es ist wieder diese Bar.
Ja, schön, oder?
Ja.
Ich habe mich wahnsinnig auf diesen Abend gefreut heute.
Ja, ne?
Wir sind in unserem Winterquartier wieder.
Im Eckpunkt.
In Itzehoe.
Ja.
Es ist viel passiert in den letzten Wochen. Wir haben tolle Reaktionen von euch bekommen.
Ja, ganz also...
rührend.
Was soll ich sagen? Lena aus Maastricht.
Wir wollen dich grüßen.
Also ganz herzliche Grüße. Also
Lena aus Maastricht hat nämlich zu unserer letzten Ausgabe uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, hatten wir noch nie, ne? Hat Michael uns mal eine...
Doch, es wird, glaub, es wird immer schlimmer.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass man über Instagram Sprachnachrichten schicken
ja,
kann.
Ja, ich glaube, das ist meine erste Sprachnachricht über Instagram überhaupt in meinem Leben gewesen.
Meine auch. Und sie hat, und das ist so ein Gefühl, was ich so gut kenne... Die hat unsere Folge gehört und hat den Song Columbo von Wanda wiederentdeckt.
Ja.
Sie meint, sie hat diesen Song irgendwann mal gehört und fand ihn so toll.
Und verzweifelt gesucht.
Genau. Und jetzt hat sie den durch unseren Podcast wiederentdeckt und jetzt liebt sie diesen Song. Also ich liebe den auch.
Ja.
Und sowas freut uns natürlich total, weil das kennt doch jeder. Als wir jung waren, oh Gott, das ist halt auch so Opa erzählt von früher. Da gab es ja WOM in Hamburg, ne? Kennst du noch WOM, World
ja,
of Music,
diesen Plattenladen? Wo man sich alle Platten anhören konnte.
Genau, und wo du so Verkäufer fragen konntest, den hast du teilweise Sachen vorgesungen und die haben das dann so rausgesucht.
Ja.
Und sowas gibt es ja alles nicht mehr.
Jetzt
gibt es Shazam.
Jetzt gibt es Shazam, da bin ich sehr dankbar für.
Ich auch.
Von wegen Verkäufer vorsingen, auch noch eine kleine Story.
Ja.
Ich habe eine legendäre Reise mit meinen drei besten Freunden gemacht. Direkt nach dem Abitur.
Ja.
Da sind wir mit einer unserer Freunde hatte von seinem Vater geliehen einen, wir haben das immer genannt, Ami-Schlitten.
Ja,
weil der hatte so einen großen Kombi im Holzdesign. So. Ich weiß nicht, ob du das so vor dir hast.
Ja, total.
Und mit dem,
von mir hatte das auch 18 Liter verbraucht.
Ja, und mit dem, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals nachgerechnet haben. Und mit dem sind wir einfach losgefahren.
Ja.
Über die Niederlande, Amsterdam, sind dann irgendwann in Frankreich gelandet. Wir sind dann die Loire bis nach Marseille runtergedüst.
Oh, schön.
Also es war krass.
Ja.
Und in dem Jahr war Vanessa Paradis Je le Taxi.
Ach, wie schön.
Das lief im Radio rauf und wir fanden es alle total der Hammer.
Ja,
und wir
finde ich auch.
Und weil das ganz neu war, wir hatten immer nicht verstanden, wer ist das und so. Ne? Und dann waren wir in einem französischen Plattenladen und haben der Verkäuferin das vorgesungen. Ich meine, das Lied lief 20 Mal am Tag. Das war wirklich pervers. Die hat nicht verstanden, was wir von ihr wollten.
Ach komm.
Kannst du dir das vorstellen?
Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja Wahnsinn.
Also das wäre mir bei WOM in Hamburg nie passiert.
Nee, da hätten sie auch, bevor das veröffentlicht wurde.
Ich meine, das ist ein französisches Lied. Du stehst vor der Verkäuferin
und
singst dir vor. Ey, hier, wer ist das? Je le taxi. Ich meine, der musst du ja nicht vorsingen.
Ja, komische Geschichte.
Ja.
Sehr komisch.
Und auf jeden Fall Lena aus Maastricht.
Lena aus Maastricht
hatte noch einen Hammer-Musiktipp für uns.
Genau.
Für euch.
Müsst ihr hören.
Also ich sag mal so, wir können Zeuge werden eines zukünftigen Stars, der jetzt noch auf Spotify irgendwie seine Lieder postet. Aber ich habe mir das angehört. Du ja auch.
Ich auch. Ganz toll.
Also es ist
ganz tolle
ist
Stimme.
Also wie alt ist sie? 11, 12?
Ja. Also sehr jung noch. Weiß ich gar nicht.
Und macht mit ihrem Bruder zusammen Musik. Der Bruder, mega lässig an der Gitarre. Das klingt so der Hammer.
Ja.
Also das ist
sie
so
hat eine wahnsinnig tolle Stimme.
Also 11, 12 Jahre alt. Unfassbar. Pass auf, bevor ich weiterrede, ich spiele das jetzt mal ein. Wir hören da jetzt alle mal rein.
Hoffentlich funktioniert das. Take me away to a place where the fish swims in the earth.
To a place where the chaotic fireflies still close. was ich ja schon mal cool finde, diese Mischung, ihre Stimme und dann dieser Gitarrensound von ihm dazu, von ihrem Bruder.
Ja, das finde ich auch ganz toll.
Habe ich so noch nie gehört. Sind,
bei Straßenmusikern muss ich immer an eine Begegnung denken. Ich habe mal ein Interview mit Ray Garvey gemacht.
Ja.
Der sich auf dem Sessel immer umdreht und sagt, das war fucking great. Und der, den habe ich mal interviewt und der war früher Straßenmusiker in Irland. Und der hat mal den, jetzt würde Markus Lanz sagen, den sehr klugen Satz gesagt, wenn du als Straßenmusiker auf der Straße stehst und singst, musst du verdammt gut sein, damit jemand stehen bleibt.
Ja.
Und damit hat er natürlich total recht. Und ich höre gerne Straßenmusiker.
Ich auch. Ich
habe einige gute schon gehört.
Ja, und als ich die beiden da in diesem Video gesehen habe, ne,
ja,
hab ich noch gedacht, sag mal, wieso bist du eigentlich noch nie in deinem Leben solchen Straßenmusikern mal begegnet?
Ja.
Also wir sind wirklich häufig auch in Großstädten, in Städten unterwegs, im Ausland auch. Jetzt waren wir kürzlich in Gent und haben da einen Straßenmusiker gesehen, wo ich noch so dachte, ja, ey, das ist ja ganz cool, das könnte ja ganz cool werden. Da sang ja so Oasis, so auch mit so einem Gitarre, so ein bisschen mit Verstärker und so weiter. Aber unterm Strich war mir das echt zu jammerlappig, so irgendwie.
Ja.
So.
Ja.
Und ich habe mich echt gefragt, wieso begegnest du niemals solchen coolen Straßenmusikern?
Stimmt. Stimmt. Ich war in Avignon,
ja,
jetzt gerade auch wieder. Da war aber, ist es aber noch nicht die Straßenmusikerzeit. Aber ich war im Sommer auch mal da. Und da werden ja die Plätze vermietet. Das ist ja, glaube ich, in vielen Städten inzwischen so. Und da war ein Typ, der hat Thunder Road von Bruce Springsteen gespielt.
Aha.
Da habe ich ihm auch direkt Geld gegeben. Das war auch echt gut. Also die Qualität von Straßenmusikern ist manchmal wirklich, wirklich hoch,
ja,
muss ich sagen.
Ja.
Und die beiden sind hier echt der beste Beweis.
Das ist unfassbar. Und die machen auch eigene Sachen, laden sie bei Spotify. Liu, haben wir noch gar nicht gesagt. Der Bandname ist Liu.
Liu,
also L-I-O-U.
Genau,
so. Liu.
Ja.
Solltet ihr mal reinhören, Spotify, hört euch das mal an. Es ist ja letztlich immer Geschmackssache, aber...
Naja, aber wenn das so eine Sängerin ist und diese schöne Gitarre dazu,
ja,
ich glaube, das ist dann gar nicht so wahnsinnig geschmackt. Das berührt einen irgendwie. Ja. Toll.
Also danke. Ganz, ganz lieben Dank.
Danke, Reda. Und danke nach wie vor, Michael Kopp. Wir wollen ihn nicht vergessen. Er pflegt unsere Playlist.
Ja. Ich hoffe, er macht das noch und hat nicht, ja, die Schnauze voll.
Ja. Vielleicht denkt er, oh Gott, jedes Mal reden über Musik. Heute wird es auch wieder soweit sein.
Ehrlich?
Völlig überraschend. Wenn dieser Song, über den ich heute spreche, in die Playlist kommt, der zerreißt die komplette Playlist. Vielleicht sage ich es gar nicht. Ich muss es aber sagen.
Ja.
Ja.
Wieso zerreißt? Komm ich
später zu. Ja, also weil das was ganz, ganz anderes ist.
Ach so, okay.
Also dann ist sie nicht mehr durchhörbar. Ist sie ja.
Ja.
Bisher.
Ja. Und die ist schon sehr umfangreich, die Playlist.
Sehr umfangreich.
Ja, ja, ist Wahnsinn.
Wir machen das ja auch schon ein paar Jahre.
Ja.
Wir haben dieses Jahr die 100. Ausgabe irgendwann.
Irgendwann haben wir sie. Mehr. Irgendwann werden wir sie, ja, haben.
Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Schreibt, nee, uns doch mal.
Ja.
Habt ihr eine Idee? Wir wissen es nicht.
Ja, was muss ein Buchpodcast bei der 100. Folge machen?
Ja. Wo müssen wir hin?
Sollen wir am Strand dann sitzen irgendwo?
Ach, das finde ich nett.
Das könnte ja sein, ne? Dass das, ja, im Sommer dann irgendwie... Ist so unvorstellbar,
ja,
dass es mal wieder Sommer wird.
Und, ja, es ist das. Und dass wir 100 Folgen haben, ist auch ziemlich unvorstellbar. Ja. Ja.
Okay, du hast schon angeschnitten, du hast, was du Cooles dabei hast.
Ja, ich habe ein schönes Buch mit dabei und wenn du mal aufs Cover schauen möchtest, dann mache ich damit mein Lieblingsthema auf oder unser Lieblingsthema.
Wurde gerade verliehen, bestes Buchcover, 5. Februar war das.
Habe ich auch gehört?
Ja.
Und Frauen in Swimmingpools sind immer noch ein beliebtes Motiv, aber hört langsam, ebbt ein bisschen ab.
Aber hier ist wieder eine.
Allen Ernstes wieder eine Frau im
Swimmingpool. Aber auch stark bewachsen der Swimmingpool außen. Ne? Also da ragen riesengroße Blätter in dem Pool.
Ich habe eigentlich schon, also, keinen, cool, Bock mehr, wenn ich das sehe. Ich habe es aber trotzdem gelesen und bin belohnt worden. Das Buch ist von Kat Erin Rubik. Kat Erin Rubik ist in St. Petersburg geboren, lebt in Berlin. Sie hat als Kat Kaufmann schon früher Bücher geschrieben, hat mal einen Aspekt, den Literaturpreis gewonnen, ist Jazzmusikerin, Regisseurin, Malerin und auch Autorin.
Wahnsinn.
Und das, warum sie jetzt diesen Namen wahrscheinlich, ist das ihr echter, benutzt, keine Ahnung. Das Buch heißt Furie.
Furie, was ist
Furie? Denn? Furien sind aus der griechischen Mythologie, das sind Zusammenschlüsse von Frauen, die sich rächen eigentlich, die sich gegen Männer rächen, die sie schlecht behandelt haben.
Ja.
Und, darum geht es unter anderem auch.
Also es ist so ein Rache-Roman, so ein bisschen, ja, wahrscheinlich.
Nee, würde ich so nicht sagen. Aber die Idee, diese Furien zu gründen, das ist eine Girl Group sozusagen, also keine Musikergruppe, sondern es sind drei Mädels, die haben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Erzähle ich gleich.
Okay.
Erstmal bist du dran.
Was erzählst du? Die bringen gepflegt Männer um, hoffe ich.
Das hoffst du?
Klingt so.
Sie planen es, sagen wir das mal so.
Alles klar. Ja, bei mir ist kein Pool auf den Cover. Bei mir ist ein, man kann es nicht so, also ich glaube, das muss eigentlich ein roter Vorhang sein. Ich meine, wenn
würde ich auch sagen, wenn ein roter Vorhang irgendwie.
Wenn das Buch schon die Probe heißt, also es ist keine rote Wolke, es ist ein roter Vorhang.
Ja.
Die Probe, genau. Es handelt von einer Theaterschauspielerin. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sie einen jungen Mann begegnet. Also sie ist so Ende 40. Mhm. Und sie begegnet einen jungen Mann, der ist noch auf der Schauspielschule. Der hat mit dem Theaterstück so zu tun. Der arbeitet da so mit. Nicht auf der Bühne, sondern hinter den Kulissen. Und der behauptet, er wäre ihr Sohn.
Aha.
Und jetzt denkt man natürlich, also du denkst, mein erster Gedanke war, okay, cooles Setting irgendwie. Mhm. Aber,
gute Idee, schon mal.
Ja, aber dann, ich meine, wie leicht kann eine Frau nachweisen, also die muss ja am besten wissen, ob sie irgendwann mal ein Kind zur Welt gebracht hat.
Ja.
Und tatsächlich wagt diese Autorin dieses Gedankenexperiment. Also, ne, also sie du bist natürlich gespannt, wie arbeitet die dann denn das jetzt aus? Ich meine, die Protagonistin sagt ja auch sofort, also diese Schauspielerin, die man nur als Ich-Erzählerin kennenlernt, also ihr Name. Ja, auch wieder typische Literatur, ne? Frau ohne Namen. Also einfach nur eine Ich-Erzählerin.
Boah, dass du das auch hast. Das ist in meinem Buch auch so. Ich finde das so sinnlos.
Ich weiß auch nicht, was das
ich
soll.
Ich finde auch so.
Und Dialoge grundsätzlich ohne Anführungsstriche und so weiter.
Und das ist schrecklich. Das ist schrecklich.
Das ist halt, wenn man Literatur schreibt, muss man so schreiben.
Auch, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Ich habe neulich auch ein Interview mit irgendeinem Österreicher gehört, der hat auf irgendeinen Buchstaben verzichtet. Das ist alles. Das ist so absurd.
Ja.
Hört auf, so ein Scheiß.
Ey. Ja, finde ich auch. Hört bitte auf mit diesem
Hört auf mit so einem Scheiß.
Vielleicht können die Verlegerinnen ja auch mal aufhören, so etwas zu verlegen. Oder einfach
und das
mal
dann noch so in den Himmel zu loben.
Ja.
Oh, da hat er aber was Tolles gemacht.
Oh ja.
Dass er nie ein L benutzt hat. Super. Riesenapplaus.
Auf jeden Fall.
Ja, erzähl mal.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, kannst du ja sagen, gut, also die kann ja ganz schnell auflösen, dann ist das Buch zu Ende in einer halben Seite. und du fragst dich so, okay, wie hat die Autorin das denn jetzt gelöst? Und natürlich hat sie auch drumherum noch jede Menge gestrickt, ist ja klar. Mhm. Es ist ja immer so schlimm, wenn man so viel vorwegnehmen muss. Mhm. Nur hier geht es einfach nicht anders, weil das ist in dem Buch nun mal so.
Ja.
Das Buch hat einen brutalen Bruch. Mhm. So, und damit musst du als Leser klarkommen. Du kannst, so wie ich, zuerst fluchen und dir überlegen, nehme ich das Buch jetzt mit in den Podcast? Oder aber denkst du mal ein paar Minuten nach und denkst so, muss ich das als Literaturfan vielleicht auch mal aushalten? Also muss ich vielleicht auch mal meine Emotionalität jetzt mal zurückstecken und einfach mal sagen, okay, das ist jetzt halt mal so. Und
aber du kannst das nicht erzählen, weil
ja, doch, ich erzähle das nachher. Ich erzähle das nachher.
Erzähl ruhig.
Ich finde, du solltest mal mit deinen Frauen da anfangen, weil ich finde das ganz spannend.
Wirklich? Ja, ich finde das auch spannend. Aber das kann ich natürlich gerne machen. Also, das ist ein Buch, es sieht auch schon ein bisschen ramponiert aus. Wir hatten es mit im Urlaub, meine Frau und ich, und sie hat es gelesen.
Wie so häufig? Sie hat es
gelesen,
sehen, du hast es
Bücher
gelesen.
Bücher sehen immer so aus, wenn sie länger als eine Stunde in der Hand
hat. Holst du dir eigentlich immer eine Zweitmeinung von deiner Frau dann?
Nee, sie hat mir das gegeben.
Ja.
Und sie hatte vorher von Benjamin Myers das Buch gelesen.
Ach so, ja.
Und meinte, naja, das ist schon sehr anders und so weiter, aber lies es mal. Und ich habe es irgendwie nicht gemacht. Ich habe es jetzt erst gelesen, also ein paar Monate später, ist also aus dem letzten Jahr das Buch. Wir haben da kurz drüber geredet und ich habe die beiden Sachen genannt, die ich in dem Buch furchtbar finde. Wir machen keine Verrisse und ich empfehle dieses Buch auch wärmstens. Also bitte nicht falsch verstehen.
Ja.
Aber das, was du gerade gesagt hast, eine namenlose Erzählerin, finde ich komplett sinnlos. Und was ich genauso sinnlos finde, ist, dass von einem Ort erzählt wird, der nicht genannt wird.
Ja.
Und es ist völlig klar, dass es Marseille ist.
Ach schon, ich wollte es gerade aus Witz sagen.
Und ich finde es so, es ist so sinnlos. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Aber kommen wir zu dem Guten. Es gibt noch etwas, das erzähle ich später, was mich an dem Buch auch gestört hat. Aber es gibt auch ganz, ganz viel Gutes an diesem Buch.
Erstmal
muss man sagen, dass die Autorin Katharin Rubik schreibt herausragend. Sie hat eine ganz, ganz tolle Sprache. Sie hat die große Gabe, Liebesszenen zu schreiben, die du nicht mehr vergisst. sie kann Gefühle ausdrücken, die wirklich
vorlesen,
die man kennt.
Vorlesen.
Ja, weil. Und das Buch hat einen. Natürlich, wir lesen hier gerne solche Szenen. Und das Buch hat einen gewissen Zynismus am Anfang. Mhm. Und ich muss zugeben, dass ich irgendwie für Zynismus das übrig habe.
Ja.
Gerade wenn es in der Musikbranche spielt, wo ich selber lange gearbeitet habe und diesen ganzen Scheiße kenne. Also, die Frau bekommt irgendwann einen Namen. Sie heißt Alec. Aber
hast du eigentlich mal einen Act gesigned, der den Durchbruch erlebt hat?
Ja.
Ehrlich?
Habe ich, ja.
Weil du gerade Musik...
Ja. Ich hatte die erste Plattenfirma im Internet.
Ja.
Und wir haben eine Band gesigned, die haben irgendwie diesen rumänischen Hit gemacht und den haben wir als Rockversion rausgebracht. Und der ist in die Charts gegangen.
Ja.
Ein Blue, das war eine
Rumänische. Und das als Rockband.
Und das haben wir als Rockband
als rausgebracht. Rocknummer, ja.
Und das war irgendwie auf Platz 92 oder so. Ist nicht hoch, weiß ich.
Ja.
Aber das war tatsächlich ein Hit.
Okay.
Ja. Aber ich habe auch mehr beim Radio lange gearbeitet, du ja auch. Und habe lange bei Musikfernsehen, erst bei Viva und dann bei MTV gearbeitet. Und dadurch kenne ich die Musikbranche von innen ziemlich gut. Wir erleben die Geschichte von dieser Alec, die keinen Namen hat. Und sie, also es fängt damit an, dass sie eine Musikmanagerin ist von einem Neoklassik-Star.
Aha.
Also Neoklassik ist ja so die neue Klassik sozusagen.
Ja, ja.
Und sie ist die Managerin und kümmert sich von Kopf bis Fuß um diesen Typen in der Musikbranche. Und wir erfahren später im Buch, kann ich jetzt aber einmal vorwegnehmen, dass sie aus ganz armen Verhältnissen kommt und sich wirklich hochgearbeitet hat, weil sie sehr klug ist, sich über ein Stipendium die richtige Schulausbildung geholt hat und so weiter. Und es fängt eigentlich damit an, dass sie von diesem Typen traktiert wird. Der hat immer Sonderwünsche, sie muss das alles erfüllen.
Oh ja, furchtbar.
Und sie ist bei einem Essen.
Ja.
Und ich kann einmal kurz beschreiben, wie so ein, es geht jetzt gar nicht um diesen Klassikkünstler, sondern um dieses Essen und was einem da so begegnet. Ich habe da so viel wiedererkannt, weil es ist tatsächlich so oder es war zumindest so.
Oh Gott, ja. Okay, ich bin gespannt.
Nach der Matinee luden die Sammler ins Le Gosch ein. Ich war erst am Abend zuvor mit Ados, das ist dieser Künstler, neuer Plattenfirma im Gosch gewesen und die unterschriebenen Verträge zu feiern. 230 Euro pro Person für Gepflücktes vom Feld.
Ja, ich verstehe.
Nackthafer, Grünkohl mit Meerrettich, Zwiebeln und Holunderblüten, Röstmalz mit Gewürzfenchel und als Dessert, um den dekadenten Bluff gebührend abzurunden, eine Frucht-Nuss-Variation. Eine entkernte Zwetschge, der man ins verbleibende Loch eine Walnuss variiert hatte. Das Ganze karamellisiert. Der Executive Manager der Plattenfirma hatte sich lang und breit über die dringende Notwendigkeit der Steigerung der Plattenverkäufe durch Features und eine kredible Präsenz auf sozialen Medien ausgelassen. Er wiederholte die zwei Begriffe wie ein Kind, das neue Vokabeln gelernt hatte, während Reste einer Holunderblüte zwischen seinen Schneidezähnen hingen. Heute würden also die Künstler und die Sammler in den winzigen Portionen auf den riesigen Tellern stochern. Während die Sammler das tolle, regional zusammengestellte Menü lobten
und die jungen Künstler die Krise kriegen,
absolut. Lobten und die jungen Künstler sich heimlich nach einer ehrlichen Portion Nudeln sehen würden, die sie sich nach dem mickrigen Mahl in ihren Ateliers, die oft gleichzeitig ihre Wohnungen waren, zubereiten müssen, um nicht hungrig ins Bett zu gehen. In Klammern, im Gosch aber bestätigend nicken müssen, um nicht undankbar zu wirken und die Gunst der Sammler nicht zu gefährden. Ganz tolle Karotten, wunderbar, wäre ich längst zu Hause. Sobald Ado seinen letzten Ton gespielt hätte und die Menge begann, in Aufbruchsstimmung zu wuseln, würde ich unbemerkt verschwinden. Das ist also eine so eine Szene, es ist ziemlich am Anfang.
Ja.
Ich will der Dekadenz noch einen ganz kurzen Absatz zusetzen. Weil sie ist dann unterwegs, sie muss in Bars sein, sie muss hier immer bei diesem Alu sein, immer bei diesem Künstler, der alles von ihr verlangt, Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen. Und so ist das jetzt auch wieder. Mehr als ein Drink hier, ein mehr oder weniger gehaltvolles Gespräch dort konnte man nicht erwarten. Man begegnete sich auf Vernissagen und Matineen, auf lauten Release-Partys und auf Preisverleihungen, auf denen es nur darum ging, im richtigen Moment mit den richtigen Menschen ein Selfie zu absolvieren. Man begegnete sich auf Charity-Events mit Open Bars und Kokain, das auf den Toiletten geteilt wurde. In Klammern, den Sharing is Caring. Während unangerührte Reste des aufwendigen Buffets für die ohnehin Übersatten der Gesellschaft tonnenweise in Müllcontainern der Hinterhöfe verschwanden und von glücklichen Ratten gefressen zu werden. Das ist der erste Hinweis darauf, dass sie aus einer ganz anderen Welt eigentlich kommt.
Ja.
Und sich da irgendwie so etabliert hat. Sie kommt auch da ein bisschen unter die Räder. Sie hat ein ernsthaftes Alkoholproblem. Sie trinkt viel zu viel.
Was ja kein Wunder ist, ne? Wenn man ständig so unterwegs ist.
Genau, aber sie trinkt dann auch allein zu Hause noch eine Flasche Wein, nimmt sie mit aufs Zimmer und so weiter. Sie hat damit echt ein Problem. Und es passieren zwei Dinge, auch ziemlich am Anfang des Buchs, die dem Buch eine totale Wende geben. Sie ist halt umgeben von diesen ganzen Leuten, mit denen du nichts zu tun haben willst.
Ja.
Und ihr Vater, das ist eigentlich der einzig normale und wahnsinnig tolle Typ, der stirbt an Krebs. Und das ist ganz dramatisch geschrieben, wahnsinnig traurig geschrieben. Das Buch ist im Grunde ein ziemlich trauriges Buch eigentlich. Aha. Es hat diese lustigen Momente, die ich jetzt gelesen habe, wenn man auf so diesen zynistischen Blick auf die Musikbranche gucken mag oder auf so eine High Society, dann macht das wahnsinnig Spaß, dieser ganze Anfang. Und sie bekommt einen Anruf, der dieses Buch komplett verändert. Aha. Ich kann jetzt nicht sagen, was in diesem Anruf mitgeteilt wird. Ich kann aber sagen, was danach passiert. Und sie reist nämlich zurück zu einem Ort, einem unbekannten Ort, wo ich mir sicher bin, es ist Marseille.
Ja. Woran erkennt man das?
Also es ist am Mittelmeer, es ist beschrieben, es wird teilweise, ist dann Monsieur. Und es ist eine Metropole am Mittelmeer, so viele gibt es da einfach nicht. Ja, kann vielleicht auch Nizza sein, keine Ahnung. Aber also irgendwie denke ich die ganze Zeit, es ist Marseille. Und ich habe auch gar keine Lust mehr,
das ist ganz interessant,
Gedanken drüber zu machen, wie das jetzt sein könnte.
Ja, aber es wird einem unbewusst irgendwie klar, ne?
Ja.
Also man bekommt unbewusst ein Gefühl irgendwie, ist Marseille.
Ja.
So.
Ja, vielleicht ist auch Cannes, vielleicht ist auch Nizza, aber es ist eine große Stadt und Nizza ist nicht groß, Cannes schon mal gar nicht. Also wahrscheinlich ist es Marseille. In Marseille hat ihr Leben damals als Jugendliche, da hat sie einen Sommer erlebt, den sie jetzt quasi wieder durchlebt.
Mhm.
Sie fährt dahin aus gewissen Gründen, die aus dem Telefonat hervorgehen, ist auch in dem Moment erstmal noch gar nicht entscheidend, löst sich am Ende auf, deswegen kann ich es nicht erzählen. Aber sie hat da eine Gruppe von, sie hat da zwei Freundinnen, lernt sie kennen. Sie hat, ein Stipendium, schafft es irgendwie in so eine höhere Gesellschaft, als man ihr eigentlich voraussagen möchte. Sie kommt aus wirklich armen Verhältnissen. Sie erzählt auf eine wahnsinnig rührende, tolle Art und Weise, wie es ist, eigentlich arm zu sein. Und sie erzählt ganz rührend von ihrer Mutter, die eine Bluse hatte, die sie dann immer ganz stolz angezogen hat, wenn es irgendeine Veranstaltung gab, ob Konfirmation oder zum Elternabend und so. Und du fühlst wahnsinnig mit der mit und denkst so, ey, was für eine tolle Familie. Und gerade der Vater, der dann jetzt stirbt, ist eine wirklich tolle Geschichte.
Ja.
Der stirbt an Krebs, auch das ist alles total, total hart. Und sie reist halt jetzt zurück zu dem Sommer ihres Lebens eigentlich. Und ab dem Moment ist das Buch, man muss das Moment wirken lassen, um zu verstehen, sie hat offensichtlich ein Notizbuch, eine Art Tagebuch, aus dem sie vorliest und die Jetztzeit. Also das Buch macht permanent Sprünge zwischen der Jetztzeit und dem Damals, ohne das groß zu erklären, aber man versteht es relativ schnell. Sie lernt dort zwei Freundinnen kennen, eine Tess und eine Meg. Und das sind eigentlich so typische Mädels, die so aus wahnsinnig reichen Elternhäusern kommen. Sie begibt sich in so einer Szene, wo sie nur noch mit Leuten umgeben sind, die wahnsinnig viel Kohle haben. Die haben alle Pools, die haben riesen Villen. Die Mutter von der Meg ist eine wahnsinnig reiche Alkoholikerin. Die lebt auch ohne Mann. Die ist immer nur betrunken. Die kümmert sich einen Scheiß um ihre Tochter. Geht schon irgendwie klar. Die Tochter säuft auch total viel. Findet das auch geil, gibt damit an. Und diese Dreier-Clique von Mädels, das schaukelt sich so hoch. Die trinken zu viel und dann haben sie so Fantasien. Und deswegen, weil du vorhin das ja mit den Furien gesagt hast, sie haben so Hassbilder auf Männer, die sich unflätig benehmen. Mhm. Es gibt einen Sportlehrer, der sich auch wirklich ganz schlimm benimmt. Und die Meg entwickelt plötzlich so eine Mordfantasie. Also erstmal will sie ihn quälen und dass er mal einsieht, was er da eigentlich anrichtet mit seinen ganzen Macho-Sprüchen und seinen Berührungen von Mädels.
Seiner Übergriffigkeit.
Seiner Übergriffigkeit, genau. Und du denkst die ganze Zeit, und das hast du vorhin auch so gesagt, die machen das. Die bringen den um. Die bringen ihn auf irgendeine Klippe und stürzen ihn da runter. Das passiert nicht. Und es gibt einen zweiten Mann, über den sie auch ganz schrecklich finden. Die Meg arbeitet in so einer Bar. Und da gibt es einen Barkeeper, der wohl auch ganz gut aussieht, aber sich plötzlich zu jemandem entwickelt, der sich gern vor anderen Frauen einen runterholt. Sie sind in der Speisekammer und sie beschreibt es so. Und die anderen beiden, also die Tess und die namenlose Erzählerin, sagt dann, wieso hast du denen denn kein Ende bereitet? Du meinst, das hättet ihr doch auch nicht, das ist doch total spannend und so. Und das ist so eine totale Grenzgängerin.
Aha.
Es gibt auch einen Stein in diesem Garten von der Meg, in diesem Gebäude, wo sie oft sitzt und sinniert. Auch das kommt später raus, was das bedeutet. Das ist eine ganz dramatische, furchtbare Geschichte. Aber es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte. Und die namenlose Erzählerin lernt dort einen gewissen Romain kennen.
Ja.
Romain ist ein ziemlich gut aussehender Typ, so ein bisschen so ein Alain Delon-Typ. Und der ist nicht gerade Mainstream. Es ist ein wahnsinnig interessanter Typ. Und sie verliebt sich unsterblich in ihn und er eigentlich auch in sie. Mhm. Es gibt wahnsinnig explizite, tolle Liebesszenen in diesem Buch. Irre gut geschrieben. Und es wird auch klar, dass der Roman schwierig ist, in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Und es gibt in diesem Buch eine Szene, die ich kurz vorlesen möchte.
Ja.
Es ist eine Party im Haus von dem Roman.
Aha.
Und sie wünscht sich nichts mehr, als mit ihm Sex zu haben eigentlich.
Okay.
Sie ist unsterblich in ihn verliebt. Und sie schafft es irgendwie mit ihm zusammen in sein Schlafzimmer zu gehen. Unten ist die Party und sie geht mit ihm ins Schlafzimmer. Und da spielt sich folgende Szene ab. Und ich sage dir jetzt noch mal vorweg, schon mal. Jetzt spielt ein Musiktitel eine Rolle oder ein Album eine Rolle. Und das würde dich jetzt überraschen, dass mich das interessiert. Ich glaube, wir haben da noch nie drüber gesprochen. Ich mag alten Jazz sehr gern. Und Jazz spielt in diesem Buch plötzlich eine Rolle.
Aha.
Ich finde es interessant, weil die Autorin ja selbst eine Jazzsängerin ist. Und dass sie sich jetzt für so eine Jazzszene interessiert, finde ich total gut. Also, stell dir vor, die beiden sind oben im Jugendzimmer von dem Roman. Dein Parfum heißt Egoist, sagte ich. Romain lächelt nur. Und wer ist das, fragte ich und zeigte auf ein Bild, das in einem silbernen Rahmen neben dem Parfum stand. Das war meine Mutter. Die Frau war jung, zu jung, um schon gestorben zu sein. Ihre Gesichtszüge glichen in vielen den Romains. Sie stand an einem weißen Geländer gelehnt, hinter ihr das azurblaue Meer. Ihr Lächeln war einnehmend und ehrlich. War, wiederholte ich, das heißt, ich ließ den Satz unvollendet, ja. Das heißt es, antwortete Romain und stand auf, um die Platte zu wechseln. Bill Evans, sagte er. Kennst du? Ich nickte. Mein Vater hört viel Jazz, antwortete ich. Die Platte kam 1981 raus, kurz nach Bills Tod. Eingespielt hatte er sie aber schon 1977, sagte Romain und zeigte mir das Cover. You Must Believe in Spring.
Das ist ja wie bei American Psycho.
Klingt erstmal optimistisch, oder? Warte, bis du den namensgebenden Tune hörst, so traurig. Überhaupt ist das vermutlich dass die traurigste Platte, die die Worte Belief und Spring im Titel hat, lachte Romain, legte die Plattenhülle neben den Plattenspieler, ging zur Stehlampe in der Ecke und knipste sie an. Waren gute Zeiten, die 70er, 60er, 50er, 40er, für die Kunst zumindest. Spielst du selbst? Nein, ich male, sagte er, während er leicht zur Musik tanzend auf mich zukam. Und für wen steht der Flügel unten, fragte ich. Den hat meine Mutter gekauft. Hat gedacht, dass sie, wenn sie Klavier spielen lernt, glücklicher wird. Siehe da, hat nicht funktioniert. Romain stellte sich vor mich und führte seine Hand zu meiner Schulter. Mit zwei Fingern berührte er meine nackte Haut, brachte meinen Oberkörper aus der Balance, drückte mich sanft nach hinten. Leg dich hin. Was hast du vor, fragte ich. Musik hören. Bist du einverstanden? Ich lachte, legte mich auf den Rücken und schaute an die Decke. Romain legte sich neben mich und schloss die Augen. An den winzigen Bewegungen seiner Augenbrauen sah ich, wie er die Soli der Musiker verfolgte. Wie zwei Sardinen in einer Büchse lagen wir nebeneinander, obwohl auf dem Bett mehr als genug Platz war. Die Außenseite meiner Hand berührte Romains. Ich erstarrte in der Erwartung, wenigstens ein kurzes Zucken in seiner Hand zu vernehmen. Ich hörte ihn atmen, konnte seine Haut riechen, den Zimtkaugummi in seinem Mund, den Duft seiner Haare, konnte die Wärme seines Körpers fühlen, während die Nadel die Rille folgte und Bill Evans ein privates Konzert vor uns spielen ließ. Diese Platte ist irgendwann zu Ende und er sagt, komm, wir gehen runter zur Party. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man dann sowas liest, will ich diese Platte hören.
Ja.
Und ich habe die mir dann angehört und ich bin ja ein großer Vinyl-Liebhaber und habe versucht, sie auf Vinyl zu kriegen. Es gibt sie nicht. Sie ist sauteuer. Irgendwie, wenn man online guckt, gibt es sie als Neuauflage total teuer. Ich habe jetzt schon 2 Second-Hand-Läden durchforstet und die nicht gefunden. Also wenn irgendjemand diese Platte hat und verkaufen möchte, sagt bitte Bescheid. Würdest du sofort, ich kauf's, ich höre sie wahnsinnig viel im Auto.
Dumm nur, dass du gesagt hast, sie ist wahnsinnig viel wert.
Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ah. Ja, die ist teuer. Irgendwie 40 oder 50 Euro.
Ja, das geht ja.
Ja, klar. Kostet das letzte Depeche Mode Album auf Vinyl übrigens auch.
Ja.
Da wären wir wieder beim Thema. Ich höre dich total viel, die Platte, auch auf dem Weg hierher habe ich sie nochmal gehört. Das ist eine ganz ruhige, tolle Pianoplatte. Bill Evans hat ja früher mit Miles Davis auch gespielt und so weiter. Ich kannte Bill Evans auch, aber dieses Album kannte ich nicht. Und du hast jetzt so diese Szene gehört und denkst, ja, ist ganz schön, aber mich hat die total berührt.
Ja.
Weil ich finde das so sensationell, dass eben nicht das passiert, was man erwartet.
Ja, genau.
Was passiert. Sondern dass er ja einfach eine Platte vorspielt. Und eigentlich damit ganz viel über sich erzählt und verrät, was gar nicht so auf der Hand liegt. Und die gehen dann auf diese Party und die kommen sich auch näher. Und sie werden auch ein Paar in diesem Buch. Mhm. Das ist kein großes Geheimnis. Er hat viele schräge Dinge, die er so erlebt und die er so an ihr austebt. Es gibt eine etwas drastische Szene, die ich jetzt noch mal vorlesen kann. Weil man muss sich noch mal vorstellen, dass der Roman kommt auch aus sehr gutem Haus. Seine Eltern legen wahnsinnigen Wert darauf, dass er Karriere macht, dass er viel Geld verdient, er soll den Laden seines Vaters übernehmen. Der Vater spielt eine wahnsinnig große Rolle noch in dem Buch.
Aha.
Er ist inzwischen, also sie ist da jetzt hingereist und wir waren ja jetzt in der Vergangenheit und sie besucht diesen Mann, diesen Vater. Und der ist eigentlich ein Häuflein Elend. Er kackt sich in die Hosen, er liegt im Bett, er kotzt. Er hat so eine Frau, die sich um ihn kümmert, so eine Pflegerin. Und er erkennt sie nicht und die reden miteinander und er fällt auf den Boden und bleibt auf dem Boden liegen, hat sich eingekackt und eingepisst.
Oh Gott.
Und sie guckt ihn nur an. Und du denkst die ganze Zeit, wie kann man so herzlos sein? Und dann wird die Geschichte erzählt, die zwischen den beiden stattgefunden hat, die auch zu der damaligen Trennung dieses Paares führte. Und die ist so drastisch und so brutal. Ich werde das jetzt nicht erzählen,
ja,
weil ich würde damit was im Buch kaputt machen. Aber sie ist wirklich hart.
Und also die Trennung zwischen ihm und seiner Frau.
Ja, nee, die Trennung zwischen der namenlosen Erzählerin und dem Roman. Also es ist schon klar, dass die nicht mehr zusammen sind.
Ja, also sie haben sich getrennt und sie besucht danach diesen Vater. Ja,
genau, in der Jetztzeit.
Ja.
Genau. Und es gibt eine kurze Szene, wo so dieser wo diese Klasse so klar wird. Und sie hat natürlich auch einen gewissen Stolz. Und die beiden sind immer der Roman, der fährt mit dem Motorrad zur Schule, hat so eine total geile Maschine und sie fährt halt mit. Machen dann so Touren und so weiter. Und dann sind sie jetzt an einer Tankstelle. Roman füllte den Tank der Maschine und wir betraten die rumpelige Station, in der es stark nach Benzin und Motoröl roch, um zu bezahlen. Ich stellte mich vor den Kassierer und öffnete mein Portemonnaie, aber Roman lächelte nur und drückte meine Hände nach unten. Mach das nicht, sagte er. Ich kann es bezahlen, wirklich, sagte ich und befreite mich aus seinem Griff. Es kostet 22 und hier sind 3 Zehner. Ich zeigte Roman die schrumpeligen Scheine zwischen dem braunen Kunstleder meiner Brieftasche. Natürlich war das für Roman ein lächerlicher Betrag, aber für mich waren diese 3 abgegriffenen Zehner ein Zeichen meiner Selbstständigkeit. Auch wenn ich froh war, sie bislang nicht angerissen zu haben, weil ich wusste, wie schnell sie zu nichts schmelzen würden. Ich wollte bezahlen. Wenigstens jetzt, wo Romain schon auf dem Markt abgewunken hatte, wenn ich auch nur eine Bewegung machte, meine Tasche öffnen zu wollen. Bitte, lass mich das machen, sagte Romain, schenkte mir ein mitleidiges Lächeln und zahlte. Ich sagte nichts, nicht vor dem Mann an der Kasse und auch nicht, als wir wieder auf dem Parkplatz waren. Das arme Mädchen, das gerettet werden muss aus ihrem dreckigen Eimer. Ich lief vorn weg, vielleicht stürmte ich sogar, sehr dramatisch. Das hatte ich nicht gewollt, aber ich konnte nicht anders. Romain lief mir nach und rief meinen Namen, aber ich drehte mich nicht um. Also wo so klar wird, finde ich auch ganz stark, wo so klar wird, sie will sich nicht aushalten lassen.
Ja, genau.
Sie will nicht zu so einem, ja, zu so einem Opfer werden. Es gibt dann so ein paar verstörendere Szenen. Er will zum Beispiel, dass er sie mit dem Messer verletzt an einer Stelle, dass sie ihren Namen in seine Haut ritzt und hilft ihr auch dabei. Und mit dem ist nicht alles okay, mit dem Romain.
Ja.
Es wird auch irgendwie an einer Stelle klar, er leidet unter Depressionen und vielen anderen Störungen, wie überhaupt diese ganze Szene da. Und sie ist halt, weil sie eben dann die höhere Bildung hat und in die Musikszene abgeht, kann sie diese ganzen Spiele mitspielen.
Mhm, ja.
Ist aber nie so richtig sie selbst,
ja,
eigentlich. Und ich werde jetzt nicht weiterlesen, ich habe hier immer noch Szenen rausgesucht, aber ich werde das jetzt nicht weiterlesen, weil ich auch nichts vorwegnehmen will, weil man dieses Buch wirklich lesen muss. Es ist ganz, ganz toll. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen. Es gibt diese beiden Schwachpunkte, aber ey, komm, dann hat sie halt keinen Namen. Dann wird halt Marseille nicht genannt als Stadt. Ist mir egal.
Ja.
Es gibt allerdings etwas, was mich auch noch ein bisschen stört an dem Buch. Und das möchte ich zumindest einmal sagen. Und das hat nichts mit dem Verriss zu tun. Du weißt, wir haben uns geeinigt, wir werden niemals hier Bücher verreißen.
Wir verreißen keine Bücher.
Wir verreißen keine Bücher. Wir empfehlen welche. Und ich will dieses Buch empfehlen. Aber ich glaube, dass die Autorin irgendwann Bock hatte. Also das Buch ist melancholisch. Es ist sehr melancholisch, traurig, dramatisch und spannend. Also es ist alles drin. Und man hat so am Ende des Buchs, so gibt es so eine Szene, wo sie sich vorstellt, wie es ihrer Mutter im Alter gehen wird, wie es ihr geht und wie das Leben so dahin fließt. Und das geht über bestimmt 20 Seiten. Und das ist so negativ.
Ja.
So frustrierend.
Und sehr
also
lang.
Wurde so sehr lang, genau. Ja. Und es ist so gar kein Lichtblick. Es ist einfach sowas von warum muss denn das Leben so depressiv ablaufen, wie sie das beschreibt? Sie macht etwas durch in dem Buch, da werde ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, was auch wirklich dramatisch ist, also was sie auch traumatisiert ihr Leben lang. Aber das liegt alles auch sehr, sehr weit zurück. Und ich finde immer, dass man auch, wenn man was Schlimmes erlebt hat, trotzdem die Kraft irgendwie entwickeln muss, auch ein bisschen was Positives in der Zukunft zu sehen. Das sieht die überhaupt nicht.
Mhm.
Und dazu kommt dieses Drama, was noch in dem Buch passiert, also ihr eigenes und noch ein anderes Drama. Es passieren sehr viele Dramen. Es geht noch richtig ab am Ende des Buchs. Das ist auch wahnsinnig spannend und toll geschrieben. Aber ich...
Das ist auch kein Wunder, wenn drei Frauen aufeinandertreffen. Da ist ja, immer viel,
ja,
Drama.
Ja, das ist viel Drama.
Kann ich mir richtig vorstellen.
Ja. Und auch mit der Familie und mit dem Moment und so. Es spielen sich noch wirklich dramatische Szenen ab.
Ja.
Aber ich hätte mir gewünscht, dass es so ein bisschen was Helles gibt am Ende des Buchs. Und das hat mich dann am Ende ein bisschen gestört. Tut dem aber keinen Abbruch. Also lest dieses Buch. Es ist toll. Katharine Rubik. Furie. Mein Tipp.
Sehr gut.
Ja. Erschien übrigens, das sagen wir ja irgendwie immer nicht, aber ist ja auch klar, im Dumont Verlag.
Ah, alles klar.
Mal wieder ein Buch aus dem Dumont Verlag.
Aber war nicht in der engeren Auswahl Buchcover des Jahres, glaube ich.
Nee, obwohl ein Pool drauf war.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch ausgereizt. Sie wird übrigens auch ein bisschen mit der Caroline Wahl verglichen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Versteh ich überhaupt nicht, was der Vergleich soll. Man will damit, glaube ich, nur sagen, es ist recht junge Literatur, es ist jung geschrieben. Es sind Themen, die Jugend natürlich interessiert, weil es, auch das ist eine Reise in ihre Vergangenheit.
Junge Autorin at work.
Sozusagen. Genau, genau.
Okay, dann mal zu meinem Buch. Ebenfalls von einer Schriftstellerin, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Kati Kitamura, Die Probe. Kati Kitamura ist eine, also lebt in Kalifornien, beneide ich sie irgendwie drum.
Ja?
Ja.
Echt? In diesen Zeiten?
Ja, ich glaube in Kalifornien...
Weißt du, was du da alles unterschreiben musst, um ins Land einreisen zu können?
Ja, aber in Kalifornien ist das ja noch einigermaßen erträglich.
Das stimmt, ja.
Und da scheint immer die Sonne. Und du hast das Meer vor der Tür und so.
Schon schön.
Ja, ist auf jeden Fall schön. Und ihr Roman heißt Die Probe. Ja, das Stück handelt, ist genau dasselbe wie das Stück, das Buch. genau dasselbe wie bei dir, eine namenlose Erzählerin. Aber man weiß zumindest, wo man ist. Man ist in New York.
Okay.
Und die Protagonistin ist eine Schauspielerin, Ende 40. Und sie ist jetzt gerade dabei, mit ihrem Theater, mit ihren Schauspielerkollegen ein Stück zu proben. Das Stück heißt Das Ufer gegenüber. Und sie hat, das wird relativ schnell deutlich, Probleme mit ihrer Rolle. Also sie kriegt irgendwie, sie muss immer an Franziska von Almsick denken, ich habe das Wasser nicht gefühlt. So, ja, war, glaube ich, einer ihrer Sprüche. Also sie fühlt diese Rolle nicht so richtig wirklich. Aha. Das ist so ihr Problem. Also ihre Figur macht so eine Transformation durch, so eine Wandlung. Aber diese Schlüsselszene, die kriegt sie nicht so richtig zu fassen. Das ist so, daran arbeitet sie sich also gerade ab. Die Proben gehen schon so 3 Wochen und sie merkt so, dass sie da, was den Punkt angeht, noch nicht so wirklich vorangekommen
ist. Also ist eine sehr ernsthafte Schauspielerin.
Ja, genau.
Job sehr ernst.
Genau. Also sie ist auch eine renommierte Schauspielerin. Sie hat auch schon Filme gedreht, ist so einigermaßen bekannt, verdient deswegen auch ganz gut und hat jetzt also jetzt dieses Theaterstück vor sich, Premiere steht noch bevor und sie muss sich diese Rolle noch wirklich erarbeiten. Das ist ihre Herausforderung dabei. Mhm. Sie ist verheiratet mit Thomas. Ehe ist soweit eigentlich so in Ordnung. Die leben beide in New York in einer Eigentumswohnung, die sie sich schon vor Jahren mal gekauft haben. Jetzt kein großes Loft oder so.
Ja, aber eine Einzimmerwohnung in New York ist schon nicht zu bezahlen.
Ja, genau. Und sie haben also auch so diese Wohnung, eine ganz bescheidene Zweiraumwohnung ist das, glaube ich.
Ja.
Und wie gesagt, die Ehe, so, also sie findet ihren Mann nach wie vor attraktiv. Es ist alles soweit in Ordnung. Natürlich hat dieses Paar aber auch so...
Danke, das ist der Primitivo.
Der ist gut, der Primitivo. Sind schon sehr lange verheiratet. Sie hat in der Ehe eine Fehlgeburt erlitten. Das ist jetzt aber nichts, was das Paar jetzt immer noch traumatisiert oder so. Aber das ist nicht ganz unwichtig jetzt für diese Geschichte auch.
Mhm.
Es ist jetzt so, in diesem Theaterstück, sie arbeitet mit einer Anne da zusammen und plötzlich taucht ein Xavier auf. Xavier ist von der Schauspielschule und arbeitet an diesem Stück so mit. Er wird nachher dann auch die rechte Hand von Anne, also kriegt da noch einen richtig verantwortungsvollen Job und macht diesen Job auch sehr gut. Und es ist jetzt so, dass dieser Xavier sie um ein Gespräch bittet. Und er ist wahnsinnig viel jünger als sie. Sie findet ihn auch sehr attraktiv. Ist ein attraktiver, junger Kerl. Und die verabreden sich jetzt also in einer Location in New York, in so einem Restaurant. Und es geht jetzt darum, dass er ihr jetzt sagt, er glaubt, dass sie seine Mutter ist. Und das Unheimliche dabei ist auch, also es ist völlig klar, er kann es gar nicht sein, weil sie halt nie Kinder bekommen hat.
Sie hat ja eine Fehlgeburt gehabt.
Genau. Und sie hat einmal abgetrieben auch. Das war aber vor der Ehe.
Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass die jemals ein Kind gekriegt hat.
Ja, genau. Und insofern ist da ja eigentlich schon das Buch zu Ende. Und dann passiert aber etwas sehr Unheimliches. Und das will ich mal kurz vorlesen, weil das ist so, das hat eine große Bedeutung jetzt auch in dieser Geschichte. Sie sitzen also zusammen und dann passiert Folgendes. Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück und atmete aus. Und ich erkannte den Bewegungsablauf wieder. Bei unserer ersten Begegnung neulich im Theater hatte er sich auf ähnliche Art zurückgelehnt. Er hatte diese Geste in einem meiner Filme oder bei einem meiner Bühnenauftritte beobachtet und dreist kopiert. Eine meiner Eigenarten, Vereinnahmen von einem fremden Körper, ein Teil von mir, der von diesem jungen, mir gegenüber sitzenden Mann geraubt worden war, das hatte etwas Unheimliches. Zorn loderte in mir auf, meine Instinkte schärften sich. Und das ist natürlich jetzt etwas, wo er versucht, so eine gewisse Ähnlichkeit herzustellen. Und sie stellt auch fest, diese Ähnlichkeit...
Also so eingeübt.
Ja, genau. Diese Ähnlichkeit, die gibt es auch so ein bisschen im Äußeren. Also sie stellt an ihm so fest, ja, da gibt es auch so äußerlich so gewisse Ähnlichkeiten. Und diese Szene, dass er sie so nachmacht, das wird nachher auch nochmal geschildert. Und da erklärt sie auch, dass sie genau das, was sie gerade gespiegelt sieht von ihm, dass sie das auch in ihrem Film immer wieder so anwendet. Also um einer Figur so eine gewisse Charakteristik zu verleihen.
So könnte auch ein Stephen King-Buch anfangen.
Ja, genau. Hat sie das immer wieder so abgerufen, bis ihr Mann sie irgendwann mal darauf angesprochen hat und gesagt hat, schon wieder so diese Geste. Und er findet das, glaube ich, auch so ein bisschen aufgesetzt. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung.
Ja.
Und sie hat sich das dann später abgewöhnt. Aber hier erkennt sie sofort wieder, was der Xavier da macht.
Oh Gott. Sehr gruselig.
Und genau. Und da wirst du als Leser natürlich sofort reingezogen. Ja. Das findest du natürlich spannend.
Ja, voll.
Und jetzt nochmal, um das nochmal aufzulösen mit dieser Abtreibung. Das beruht auf einem Missverständnis, also dass er denkt, sie könnte ja seine leibliche Mutter sein. Sie hat mal ein Interview gegeben und hat, sie weiß selber nicht warum, plötzlich von dieser Abtreibung erzählt. Und zwar, sie hat es auch glasklar so benannt. Und als das Interview gedruckt wird, ist aber von dieser Abtreibung keine Rede, sondern es ist so sonderbar beschrieben. Es wird so gesagt von dieser Journalistin, die beschreibt das so, sie hat das Kind weggegeben. Also weil sie, ich meine, wir sind in Amerika, wir sind im prüden Amerika, da darf man natürlich das Wort Abtreibung nicht in den Mund nehmen und schon gar nicht drucken. So muss man das jedenfalls verstehen. Auf jeden Fall wird so dieses Missverständnis aufgelöst. Sie könnte ja, weil im Interview steht, sie hat das Kind weggegeben.
Das ist ein riesengroßer Unterschied.
Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. Du könntest als Leser natürlich denken, aha, okay, Babyklappe oder so.
Ja.
Und das Kind lebt also jetzt irgendwie.
Und dieses Interview hat er gelesen.
Genau, das hat er gelesen. Und sie klärt das also auf. Ja, das ist ein Missverständnis. Und damit hat sich die Sache dann erstmal erledigt. Dann wird noch so ein zweites Problem aufgemacht. Und zwar sitzen die ja zusammen in diesem Restaurant. Der Kellner denkt auch, aha, was geht hier denn ab? So eine Frau mit so einem wahnsinnig jüngeren Mann und so weiter. Der denkt auch, okay, das ist irgendwie ein Date.
Mhm.
Und plötzlich kommt ihr Mann in dieses Lokal und läuft da so rum. Und sie denkt sich so, hä, was macht der denn hier? Und fängt dann auch an so zu winken, aber ihr Mann nimmt das gar nicht so wahr. Und dann verlässt er das Lokal wieder sehr schnell, weil es sieht so aus, als würde er gerade irgendwas feststellen, als hätte er irgendwas vergessen oder so.
Der Ehemann.
Ihr Ehemann, der da plötzlich im Lokal ist, dreht wieder um und geht und verlässt das Lokal. Sie könnte ja zum Beispiel jetzt rauslaufen, ihrem Mann hinterherlaufen und sagen, hey, das ist ja... Ne,
ein Zufall, dass du hier
genau,
bist.
Genau, dass du auch hier bist. Macht es aber nicht. Und diese Passivität... Ja. Das habe ich im Nachhinein gelesen, ist auch so ein Motiv von der Kati Kitamura. Also auch in anderen Romanen gibt es immer wieder so Stellen, wo diese Passivität auch so eine gewisse Rolle spielt.
Ja.
So, auf jeden Fall ist das etwas so, wo du auch als Leser denkst, hä, hat er die jetzt gesehen oder hat er sie jetzt nicht gesehen? Und wieso ist er da in diesem Lokal aufgetaucht? Und wieso geht er jetzt wieder? Also auch so eine zweite... seltsame Geschichte. Und er löst das im Gespräch nachher auf, als die beiden dann wieder zusammen in der Wohnung sind. Sagt er so, ja, er wollte sich mit Said treffen in einem Restaurant und er hat das Restaurant verwechselt, weil bei ihnen im Viertel die Restaurants haben alle so ähnlich klingende Namen.
Und Said ist ein Freund von ihm.
Said ist ein Künstler, das ist ein Freund von den beiden. Beide haben ihn schon lange nicht mehr gesehen, das ist ein Künstler. Und er erzählt ihr denn, dass er nach dem Essen noch in seinem Atelier war, um sich seine Kunstwerke anzuschauen. Und sie fragt gleich so, ah, okay, wie sehen denn die Arbeiten aus? Und dann zögert er so und beantwortet das nicht gleich sofort. Und dann hat sie sofort den Verdacht, das stimmt gar nicht, er betrügt sie. Na, also sie denkt dann irgendwie, wahrscheinlich war der da gar nicht, das ist nur irgendwie so eine Geschichte. Und ihm war das peinlich, dass er da im Restaurant jetzt sie auch gesehen hat. Verlässt es ganz schnell, weil er wollte wohl eine Frau ganz woanders treffen. Und so glaubwürdig, dass sich die Restaurants alle so ähneln.
Aha.
Ist das wirklich so glaubwürdig? Also ich weiß nicht, ob mir das in Hamburg passieren würde, dass
nee,
ich
eher nicht.
Ein Restaurant mit einem anderen Restaurant verwechsel.
Aber American Diner sehen alle gleich aus.
Ja?
Naja, teilweise ja.
Auf jeden Fall denkt auch er, dass sie ihn irgendwie betrügt, weil natürlich hat er sie da mit dem Typen gesehen.
Ist das Buch denn auf unterschiedlichen Ebenen erzählt? Oder ist das ein allwissender Erzähler?
Nee, das ist aus der Ich-Perspektive, also aus ihrer Perspektive. Aus ihrer Perspektive. Okay. Aus ihrer Perspektive. Aber auf jeden Fall hast du dann gleich so eine zweite Geschichte, also einmal diese vermeintliche Mutter-Sohn-Geschichte.
Ja.
Und dennoch die Geschichte, dass sich da ein Paar so umkreist und sich belauert, so wer betrügt hier wen, so ungefähr. Mhm. Und beide sich so gegenseitig abchecken. Und das zieht dich als Leser ja auch sofort rein. Du fragst dich so, ja, okay, wie geht das jetzt weiter? Und sie sagt dann auch an einer Stelle, ich kann es mal kurz vorlesen.
Das klingt sensationell. Das Buch klingt sensationell.
Ja.
Sie muss das lesen.
Sie schreibt dann hier auch, sie beschreibt das dann so, nach der Begebenheit im Restaurant hatte sich zwischen Thomas und mir etwas verändert. Oder Thomas. Nicht, dass eine Fassade weggebrochen wäre oder dass wir uns bis dahin Illusionen gegeben hätten. Unsere Ehe war definitiv nicht oberflächlich oder bloßer Schein. Stattdessen war es die Kernsubstanz unserer Beziehung, ummantelt von einer gemeinsamen Lebenswirklichkeit, die sich veränderte. Man zieht an den Stricken, die an einer Statue befestigt sind. Man zieht und nichts geschieht. Und dann zieht man wieder und wieder. Und das ganze Ding kippt um. Ist also ziemlich cool beschrieben.
Sehr gut.
Sehr schöner Schreibstil irgendwie so. Und dann denkst du so als Leser, okay, hier habe ich es jetzt mit zwei irgendwie ziemlich seltsamen Geschichten zu tun. Wie geht denn das jetzt so aus? Und das zieht dich unweigerlich so rein. Und dann auch so ihre aufreibende Arbeit da an der Bühne. Na, auch da so diese Geschichte, packt sie das jetzt mit dieser Rolle oder packt sie das nicht? Und wie geht das mit diesem Xavier weiter? Und was ist denn jetzt eigentlich genau Sache? Und dann, das muss ich jetzt mal so vorwegnehmen, ist ja jetzt die ganze Zeit die Frage, okay, ist er jetzt der Sohn oder nicht? Diese Ähnlichkeit, was hat es damit denn jetzt so auf sich? Also es wird so eingeleitet, dass die Ich-Erzählerin das so scheinbar auch für möglich hält.
Aha.
Vielleicht ist da was dran, weil diese Autorin das psychologisch plötzlich ganz geschickt anfängt, so zu erzählen.
Und zu hinterfragen, ob sie überhaupt ihr Kind damals abgetrieben oder doch abgegeben hat. Wie wird das aufgelöst? Also ist mir schon klar.
Ja.
Aber das willst du natürlich wissen.
Genau. Und so, und jetzt kommen wir zu einem Punkt in diesem Buch, wo jetzt einige sagen werden, ja, das ist jetzt aber ganz schwach. Und andere sagen, ja, nee.
Das und du warst auch, dass du erst gesagt hast, das ist aber ganz schwach.
Ja, ich habe mich furchtbar aufgeregt. Ja. So.
Und ich weiß, wie es ist, wenn du dich aufregst.
Ja, weil dann kommt der große Bruch. Und du regst dich auf und denkst so, das ist aber schwach. Also weil du hattest eigentlich erwartet, die Autorin arbeitet das weiter aus, zieht dich psychologisch immer mehr so da rein. Bis du als Leser selber anfängst zu glauben, natürlich ist das ihr Sohn. Weil das hat die Autorin jetzt so ganz geschickt ausgearbeitet. Alle wissen es, nur die Frau selber nicht so ungefähr. Ja. Also das hatte ich mir so erhofft. Oder ne, das hat aber auch die Autorin selber so, die Schauspielerin selber auch durchblickt. Ne, dadurch, dass der Xavier sie so so eine Charakteristik von ihr so nachmacht, das ist ein ganz geschickter Betrüger. So. Und wie wird der jetzt entlarvt und so weiter? Das hätte ja auch so ein Stand sein können. Weil das ist ja so ihr erster Gedanke, das muss ein Betrüger sein, weil das hat er sich ja jetzt mit Absicht abgeschaut. Mhm. Und das denkst du als Leser auch. Du fängst als Leser an mitzudenken, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Steckt ihr Mann vielleicht dahinter? Hat der den Xavier irgendwie engagiert, damit er aus seiner Frau jetzt noch so das Letzte herausholt? Weil letztlich geht es ja um eine Rolle, die sie auch bewältigen muss. Vielleicht braucht es da jetzt so einen gewissen Impuls von außen, der ungewöhnlich ist. Auch das war so mein Gedanke dabei.
Ja, verstehe ich.
Und dann plötzlich dieser Bruch.
Und also du kannst jetzt nicht sagen, was für ein Bruch das ist, sonst wird zu viel erzählt.
Es steht so auch in den Kritiken, es gibt so Kritiken, die das schon vorwegnehmen, will ich jetzt aber nicht so unbedingt.
Okay.
Aber du denkst so, also das ist ja ist echt schwach. Aber mein zweiter Gedanke war, also du kannst nicht Fan von David Lynch sein, der ja in seinen Filmen extrem mit diesen Brüchen arbeitet. Also Lost Highway ist da für mich so ein Beispiel. Lost Highway beginnt ja mit so einem Paar, das in so einer Wohnung zusammenlebt und das immer so Videokassetten geschickt bekommt. Und die legen dann diese Videokassette in den Videorekorder und sehen Aufnahmen von sich, wie sie schlafen. So geht das ja los. Und dann kriegen sie auch Anrufe, wo immer einer anruft. Und dann gibt es ja auch in diesem Film auch so einen Bruch, so eine Gefängnisszene, Und dann sitzt da plötzlich jemand ganz anderes drin und dieser Protagonist ruft dann bei sich zu Hause selber an und hat sich selber am Telefon und all diese Dinge. Wo du ja auch denkst, als Zuschauer bist du ja auch komplett irritiert und denkst, was soll denn das jetzt? So, aber du findest das trotzdem alles irgendwie, du findest das einfach cool gemacht.
Ja, ja, weil es auch so gedreht ist natürlich.
Alles ja,
so,
genau. Ja, ja. Und da gehört natürlich noch eine ganze Menge mehr zu, nur diese schrägen Gestalten, wo du dich auch fragst, wie hat dieser Regisseur eigentlich diese schrägen Typen so gewonnen? Wo ich mich dann auch oft frage, sag mal, so bei Tatorten denke ich das oft, ne? Wo dann irgendwie so ein dicker, fetter Typ im weißen Unterhemd ständig so in so einer Einzimmerwohnung sitzt und so eine tragende Rolle hat, wo ich mich dann auch frage, wie haben sie den eigentlich gecastet? Weil da muss ja irgendwie die Anfrage gekommen sein, du, die suchen einen dicken, hässlichen Typen.
So eine, der im Feinripp unter
genau,
unter
da wärst du doch genau der Richtige. So dafür. Also, da, aber das so am Rande.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, okay, du kannst nicht Fan von David Lynch sein und jetzt über dieses Buch so abätzen und mit so einem Buch nicht klarkommen.
Aber das ist ja schon interessant, dass du dann an David Lynch denkst.
Ja.
Also das Buch muss ja irgendwas schon mal ausgelöst haben.
Ja, genau, genau.
Was in diese Richtung geht. Ich war jetzt bei Stephen King und du bist bei David Lynch.
Ja, und auch so ein bisschen bei David Cronenberg.
Ja, 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 David, ne? Ja.
Weil großartig. Da ja auch so eine ganz kranke Psycho-Story angefangen wird.
So eine Welt aufgemacht wird.
Ja, die, genau. Ja. Und das passiert hier auch. Und das spielt sich nur noch bei den beiden in der Wohnung ab. Und deshalb, finde ich, lohnt sich der zweite Teil trotzdem, obwohl man mit diesem Bruch nicht klarkommt erstmal. Und du liest das so und du denkst so, was macht die denn jetzt mit dieser Geschichte? Also das ist ja, es ist ja furchtbar. So. Und deshalb lohnt sich, deshalb kann ich dieses Buch auch so empfehlen. Das ist so eine psychosoziale Studie, mehr oder weniger, die dann entsteht. Also ich kann schon mal so viel verraten, dieser Xavier zieht bei den beiden ein.
Oh Gott.
Und was auch total seltsam ist, sie kaufen ihm einen völlig überdimensionierten Schreibtisch. Weil der will auch schreiben, also er schreibt dann auch selber. Und es geht dann sehr intensiv um diesen riesengroßen Schreibtisch, den sie dann auch kaufen. Es wird wirklich sehr, sehr, sehr schräg. Und
ich finde, das klingt so sensationell, dieses Buch.
Ja, das ist.
Ich habe sofort Bock, das zu lesen, wenn du das so erzählst.
Und das ist das Besondere auch an diesem Buch. Also, du musst damit klarkommen. Und wenn du dieses Buch durch hast, dann wirst du noch lange, lange, lange über dieses Buch nachdenken.
Also, es halt nach.
Ja, ein Buch, das lange nachhält.
Ja.
Und das ist natürlich das. Also einmal das Fiese dieses Buch, das lässt sich nicht mehr los, weil du fragst dich natürlich, warum dieser Bruch, was sollte das jetzt eigentlich und warum habe ich das jetzt eigentlich aber trotzdem so weitergelesen? Also weil sie natürlich so mit so ganz bestimmten Effekten arbeitet, weil das so eine ganz beklemmende Atmosphäre plötzlich da wird.
Wenn das alles in der Wohnung spielt, das ist...
Ja. Es geht natürlich auch noch weiter um dieses Theaterstück, aber wirklich Hauptfokus ist dann diese Wohnung.
Mit dem großen Schreibtisch
mit dem riesengroßen
von dem vermeintlichen Sohn.
Ja. Und was sich da so abspielt. Auch zwischen dem Sohn und zwischen ihr und ihrem Mann und so weiter.
Psycho-Thriller so ein
bisschen? Ja, das wird wirklich psychotisch, kann man schon fast sagen.
Ja, ja.
Und insofern kann ich das Buch absolut empfehlen. Ihr müsst mit Brüchen klarkommen. Vielleicht muss man tatsächlich, wie ich das gerade gesagt habe, Fan von David Lynch-Filmen sein und damit zurechtzukommen.
Ja.
Wer das nicht ist, wird das Buch wahrscheinlich vor Wut in die Ecke werfen.
Das kann sein. Bei der Hälfte etwa,
oder? Ja, das kann sein, aber absolut lesenswert.
Ja.
Und sie hat noch ein anderes tolles Buch geschrieben. Also ich stelle mir das jedenfalls sehr, sehr, sehr gut vor. Das heißt, da geht es um eine Dolmetscherin am Europäischen Gerichtshof. Und die Autorin hat sich auf dieses Buch vorbereitet. An diesem Europäischen Gerichtshof wurde ein afrikanischer Despot verurteilt oder stand vor Gericht. Und das hat sie sich in der Vorbereitung auf ihr Buch angeschaut, diesen Prozess. Ja. Den Prozess gab es wirklich. Mhm. Und das klang auch sehr, sehr, sehr spannend.
Also ist das echt eine Entdeckung, ne? Neue Autorin, die echt eine Entdeckung zu sein.
Ja, absolut, absolut. War auch auf der Shortlist für einen ganz prominenten Buchpreis, für einen amerikanischen Buchpreis.
Ja.
Ist es dann aber nicht geworden, aber war unter den, ich glaube, unter den letzten 6 war sie damit.
Okay. Ja. Ja. Toll.
Sehr interessantes Buch. Also, ein besonderes Buch irgendwie. Ja. Auch nicht sehr dick, also es sind, glaube ich.
Stimmt. Noch sieht nicht dünn aus, meins ist viel dicker.
Ja. Also es sind 174 Seiten gerade mal.
Ja, Meister 350.
Ja, okay. Also eins der besondereren Bücher, die wir bis jetzt hier so hatten.
Ich finde, es klingt herausragend.
Ja.
Ich habe total Bock, das zu lesen.
Keiji Kitamura, Die Probe.
Und ich habe Katharine Rubik, Furie, vorgestellt, im Dumont Verlag erschienen. Alles das war's klar. Für heute.
Ja, ging ja wieder rasend schnell um die Zeit, ja, hier.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, macht's gut und viel Spaß beim Lesen. Take me away to a place where the fish swims in the earth. Take me to a place where the chaotic fireflies still glow. Take me to a place where the chaotic fireflies.